Vergangene Woche hatte das Kabinett dazu Gesetzesentwürfe vorgelegt. Die sind heute Thema im Bundestag. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Der Bundestag debattiert gerade über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Merz habe vor allem beim Thema Ukraine seine Punkte machen können, so der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, Merz habe deutlich gemacht, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Das sei wichtig gewesen, weil Trump das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt habe. Hier habe Merz schnell reagiert und klargestellt, dass Russland der Aggressor ist, sagte Strack-Zimmermann. Merz selbst hat direkt nach dem Treffen ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Man habe eine gute Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand. Auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Die deutschen Exporte sind im April zurückgegangen. Vor allem in die USA sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes deutlich weniger Waren gegangen. Ein Grund könnte sein, dass US-Präsident Trump Anfang April Zölle auf fast alle Importe in Höhe von 10% verhängt hat. Auf Autos, Stahl und Aluminium wird noch deutlich mehr aufgeschlagen. Trotzdem wurden in den USA laut Statistikamt weiterhin die meisten deutschen Waren geliefert. Die Importe nach Deutschland sind den Angaben zufolge im April um 3,9% gestiegen. Der Großteil kam wie üblich aus China. Im eskalierenden Streit mit US-Präsident Trump droht der Tech-Milliardär Musk jetzt damit, keine Astronauten mehr zur ISS zu befördern. Er schrieb, sein Unternehmen SpaceX werde sofort damit beginnen, die Dragon-Raumkapsel außer Betrieb zu nehmen. Aus Washington Ralf Borchert.
Begonnen hatte es nach Musks offiziellem Ausscheiden als Regierungsberater mit der scharfen Kritik an Trumps Steuer- und Haushaltsgesetz. Trump erhöhe die Staatsverschuldung, statt sie zu senken, so der zentrale Vorwurf. Trump gab zurück, Musk sei nur sauer, weil der Steuervorteil für den Kauf seiner E-Autos mit dem Gesetz wegfalle. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Musk postet, ohne ihn hätte Trump nie die Wahl gewonnen und droht damit, eine eigene, neue politische Partei in den USA zu gründen. Trump gibt zurück, Musks Firmen könnten weitere Fördergelder und Regierungsaufträge verlieren. Wie es zwischen US-Präsident und reichstem Mann der Welt weitergeht, scheint offen.
Wer über Pfingsten verreisen will, muss sich auf Staus einstellen. Die Autobahngesellschaft geht davon aus, dass die Straßen insbesondere heute Nachmittag und morgen Vormittag voll werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Besonders belastet dürften laut ADAC die A10, 11 und 12 sein. Auch in Richtung der klassischen Urlaubsziele wie Ostsee und Alpen wird viel Verkehr erwartet. Die Tage vor und nach Pfingsten zählen zu den staureichsten des Jahres, zumal in Berlin und Brandenburg am Dienstag noch schulfrei ist. Auch die Züge werden voll. Die Bahn meldet, dass die Buchungslage für Pfingsten deutlich über der des Vorjahres liegt. Daher sollten Sitzplätze reserviert werden.
Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Köln hat einen neuen Trainer. Nach Angaben des Vereins ist es Lukas Kwasniok, der vom Zweitligisten Paderborn an den Rhein wechselt. Kwasniok folgt auf Friedhelm Funkel, mit dem sich der 1. FC Köln nicht auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt hat. Sein Vertrag geht bis Mitte 2028. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad, aktuell in Berlin-Marzahn 15 Grad, in Dahlem 14, in Cottbus 19, in Perleberg 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auschwart. Guten Tag. Die schärfere Migrationspolitik der Bundesregierung, sie ist seit einer Stunde Thema im Bundestag. Die Debatte eröffnet hat der zuständige Innenminister Dobrindt. Der CSU-Politiker hat versichert, er wolle innerhalb der EU Lösungen für Migrationsprobleme finden. Es brauche aber auch eine so wörtlich nationale Säule. Und die hat er so beschrieben.
Sie umfasst die Abschaffung der Turboeinbürgerung. Sie umfasst die Festlegung sicherer Herkunftsstaaten. Sie umfasst die Abschaffung des Pflichtbeistands in der Abschiebehaft. Ein Arrest für Straftäter und Gefährder. Ja, Grenzkontrollen zur Zurückweisung gehören dazu. Und auch das, was heute auf der Tagesordnung steht, die Aussetzung des Familiennachzugs und die Wiederaufnahme des Wortes Begrenzung ins Aufenthaltsrecht. Das sind notwendige nationale Maßnahmen, meine Damen und Herren.
So sieht das Innenminister Dobrindt. Die Opposition, vor allem Grüne und Linke, die sehen das ein bisschen anders. Sie können die Debatte hier im Livestream auf rbb24inforadio.de verfolgen. Auch gestern wurde schon heftig gestritten im Bundestag. Da ging es um die Diäten der Abgeordneten. Die sollen mal wieder steigen ab 1. Juli um gut 600 Euro pro Monat. AfD und Linke wollen das verhindern. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hollas fasst die Debatte gestern Abend zusammen.
Das Thema ist heikel, das wissen auch die Politiker.
Birgt das natürlich auch ein hohes Verhetzungspotenzial,
sagt der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt.
Denn die große Mehrheit der arbeitenden Menschen in unserem Land können natürlich nicht über ihr eigenes Gehalt entscheiden.
Im Moment bekommen Abgeordnete 11.227,20 €. Das muss versteuert werden und dazu gibt es Mittel, um zum Beispiel ein Büro zu finanzieren und Reisekosten. Gekoppelt sind die Diäten an die Löhne, heißt also, wenn die Menschen im Schnitt mehr verdienen, bekommen auch die Politiker mehr. Sinkt der durchschnittliche Lohn, sinken auch die Diäten. Das gab es zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Nun aber geht es wieder um ein Plus.
Die Leute haben die Schnauze echt voll.
Das sagt Jan van Aken, Vorsitzender der Linken.
Wissen Sie, auf dem Bau wird auch hart gearbeitet. In der Kita wird auch hart gearbeitet. Und da kann niemand am ersten Tag auf einer neuen Baustelle hingehen, bevor die Arbeit überhaupt angefangen hat, sagen, ich erhöhe mir jetzt mal meinen Gehaltszettel. Das geht im wirklichen Leben nicht.
Doch geregelt ist, immer am Anfang einer Wahlperiode müssen die Abgeordneten abstimmen und entscheiden, ob die Diäten weiter an die Entwicklung der Löhne gekoppelt bleiben. Der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner warf SPD und Union vor, klammheimlich zu handeln.
Ihnen allen steht das schlechte Gewissen ins Gesicht geschrieben. Und wenn man sie anschaut, wer denkt da nicht an ein Diätenerhöhungskartell?
Für diese Aussage gab es eine Rüge vom Bundestagsvizepräsidenten.
Kartell, sei es Parteien, sei es jetzt in anderen Zusammenhängen,
ja, was habe ich nicht gemacht?
Der,
ich habe
der gefragt, politischen der Gegnerschaft denkt, gegenüber
wenn
hier
Sie daran
nicht
denken,
erwünscht
Herr Präsident,
ist.
Spricht das für
ich
Sie.
Spreche immer noch. Deshalb möchte ich Sie dafür rügen.
Für die SPD warb der Abgeordnete Johannes Fechner für die Erhöhung, sprach aber von einer Vorbildrolle der Politiker.
Wir müssen auch bei uns sparen. Und das haben wir getan. Ich darf daran erinnern, dass der Bundestag 103 Mitglieder weniger hat als in der letzten Wahlperiode.
Am Ende stimmten Union und SPD dafür, die Diäten zu erhöhen, ebenso die Grünen. Deren Abgeordneter Helge Limburg warnte davor, dass die Debatte in eine falsche Richtung gehen könnte.
Natürlich müssen wir den Mindestlohn in diesem Land erhöhen. Natürlich brauchen wir armutsfeste Renten. Nur all das, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat nichts mit diesem Mechanismus im Abgeordnetengesetz zu tun.
Das Parlament hat die Regelung bestätigt. Heißt, ab Juli bekommen Abgeordnete gut 11.800 € Diäten pro Monat.
Höhere Diäten, gestern Thema im Bundestag. Heute geht es unter anderem um Migration und Mindestlohn. In den sozialen Medien, da geht's oft ziemlich unsozial zu, Aufrufe zur Gewalt, Mobbing, pornografische Inhalte und zu vielem davon haben auch Kinder freien Zugang. Die EU diskutiert deswegen, ob man für soziale Medien eine Altersbeschränkung von 16 Jahren einführt. Heute befassen sich die EU-Digitalminister mit dieser Frage, wie der Stand der Debatte ist, woher die Idee kommt. Dazu unsere Korrespondentin in Brüssel, Katrin Schmidt.
Kein TikTok, kein Instagram, kein Facebook für unter 16-Jährige. Mit diesem Vorstoß waren die Australier im vergangenen Jahr die ersten weltweit.
This one is for the mums and dads. Dieser Punkt richtet sich an Mütter und Väter. Ich weiß, Sie machen sich Sorgen über die Auswirkungen sozialer Medien auf Ihre Kinder. Deshalb führen wir ein Gesetz für ein Mindestalter für soziale Medien ein.
So ähnlich wie bei Australiens Premierminister Anthony Albanese klingt es nun auch in einigen EU-Staaten, etwa Frankreich.
Il faut protéger nos enfants et donc je suis pour ma part favorable qu'on impose une vérification de l'âge dans les réseaux sociaux.
Also auch Europa müsse seine Kinder und Jugendliche schützen, sagt der französische Präsident Emmanuel Macron. Er ist für eine Altersprüfung für soziale Netzwerke, am besten europaweit. In Frankreich ist seit rund 2 Jahren gesetzlich vorgeschrieben, dass Kinder unter 15 Jahren die ausdrückliche Zustimmung ihrer Eltern benötigen, um ein Social-Media-Konto zu erstellen. Aber genau wie in Australien sind die technischen Lösungen, um das Alter wasserdicht zu überprüfen, bisher recht schwach. Deshalb drängen jetzt auch Griechenland, Spanien und Belgien die EU-Kommission, Lösungen zu finden für ein Mindestalter für soziale Medien. Das bekräftigt die belgische Medienministerin Jacqueline Galland. Frankreich hat die Initiative ergriffen und nun sollten dem alle europäischen Länder folgen. Das Mindestalter für Social Media sollte dann auf europäischer Ebene geregelt werden. In Deutschland wird sich bald der Bundestag in einer Anhörung mit dieser Frage beschäftigen, denn die Petition der Initiative Smarter Start ab 14 hat die nötige Anzahl an Unterstützern gefunden. Verena Holler gehört zu den Organisatoren.
Alkohol ist ab 18, Tabak ist ab 18, aber auch Glücksspiel und eben auch jugendgefährdende Medien. Aber im Internet ist eben alles für sie zugänglich. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche eben mit allem in Berührung kommen. Also härteste Pornografie, Gewaltvideos, Kriegsverherrlichung. Ein Riesenthema ist natürlich Cybermobbing. Und das, sagen wir, ist kein Zustand. Dafür müssen wir Kinder und Jugendliche schützen.
Und auch auf EU-Ebene kommt wohl Tempo rein. Ab Juli übernehmen die Dänen die Ratspräsidentschaft, also den Vorsitz der 27 Staaten, und haben schon angekündigt, der Schutz unserer Kinder im Internet wird eine zentrale Priorität der dänischen Ratspräsidentschaft.
Der Bericht von EU-Korrespondentin Katrin Schmidt. Gehen Sie dieses Wochenende vielleicht auf ein Konzert oder zum Karneval der Kulturen in Berlin? Da erlebt man die Musik im Idealfall mit allen Sinnen. Also man hört sie nicht nur, sondern man fühlt sie richtig im Bauch und in den Beinen. Tatsächlich nehmen nicht nur die Ohren den Klang wahr und schicken ihn ans Gehirn zur Verarbeitung, sondern auch die Zellen selbst. Ein Forscher in Japan hat sich damit beschäftigt. Jenny von Sperber aus der ARD-Wissenschaftsredaktion auch.
Das ist ein Percussion-Konzert von der schottischen Schlagzeugerin Evelyn Glennie. Glennie ist taub. Sie kann ihre eigene Musik nicht hören. Aber sie fühlt ihre Musik. Deshalb geht sie am liebsten barfuß auf die Bühne. Dass man Schall auch fühlen kann, ist nicht verwunderlich, sagt der Zellbiologe Masahiro Kumeta von der Universität Kyoto in Japan.
Schall ist ein einfaches physikalisches Phänomen. Es überträgt Schwingungen durch alle möglichen Stoffe, wie durch Luft oder durch Wasser zum Beispiel.
Diese Schwingungen, also mechanische Wellen, die kann man eben nicht nur im Ohr wahrnehmen, sondern auch fühlen. Offenbar reicht dieser Schalldruck sogar aus, um auf Zellebene direkte Reaktionen auszulösen, ohne dass das Gehirn diese Reize erst verarbeiten muss. Masahiro Kumeta hat das untersucht.
In meinen Experimenten habe ich im Labor kultivierte Zellen direkt mit Tönen beschallt, sodass die Zellen den Schall wahrnehmen konnten. Dafür habe ich unterschiedliche kultivierte Säugetierzellen verwendet, Knochenzellen, Muskelzellen und Fettzellen.
Kumeta hat dabei Töne unterschiedlicher Frequenzen ausprobiert. Diesen Ton zum Beispiel. Oder dieses Rauschen hier. Und dann hat er untersucht, was genau sich in der Zelle tut. Also wie die Zellen den äußeren mechanischen Reiz in ihr Inneres weiterleiten und was sie dort im Zellkern auslösen. Besonders interessant war die Wirkung auf einen bestimmten Zelltypen, auf die Präadipozyten. Das sind die Vorläuferzellen, die sich in ungesunde Fettzellen umwandeln können. Wenn Kumeta den Präadipozyten seine Klänge vorgespielt hat, dann wurde diese Umwandlung unterdrückt. Das hatte er so nicht erwartet. Jetzt kann er sich vorstellen, dass man diese Wirkung auch medizinisch nutzen könnte.
Adipositas oder Fettleibigkeit, das bedeutet hohe medizinische Kosten. Ich meine damit auch die physischen und psychischen Kosten für die Patienten. Wenn Schall die Behandlung verbessern könnte, wäre das sehr nützlich.
Weniger enthusiastisch ist da Alexander Bartelt, Professor für Ernährungsmedizin an der TU München. Er beschäftigt sich damit, wie der Fettstoffwechsel auf molekularer Ebene funktioniert. Er glaubt nicht, dass man über Beschallung übermäßige Fettzellen verhindern kann. Trotzdem interessiert auch ihn, was genau in Zellen von Menschen passiert, wenn sie Schall ausgesetzt sind.
Das ist schon überraschend, dass also Zellen in der Kulturschale das wahrnehmen können. Und es ist daher natürlich auch interessant zu sehen, nicht nur im Reagenzglas, sondern eventuell auch im Organverbund bei Menschen, was das bedeuten kann.
Der Zellbiologe Kumeta will sich erstmal auf seine im Reagenzglas kultivierten Zellen konzentrieren. Als nächstes möchte er ihnen noch mehr unterschiedliche Klänge vorspielen, Naturgeräusche zum Beispiel oder Musik. Wobei er bei Musik weniger Reaktionen in der Zelle erwartet. Musik, sagt er, sei schließlich dazu gemacht, vom Gehirn verarbeitet zu werden.
Wir können auch unsere Zellen hören, ARD-Wissenschaftsreporterin Jenny von Sperber mit Forschungserkenntnissen aus Japan.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Handballer der Füchse Berlin sind nur noch einen Sieg vom historischen ersten Meistertitel entfernt. Gestern bezwang der Tabellenführer im letzten Heimspiel der Saison den VfL Gummersbach deutlich mit 45:35. Nach dem Spiel stand eine scheidende Füchse-Legende im Mittelpunkt.
Egal wie schön das 45:35 gegen Gummersbach nun war und wie sehr die erste Meisterschaft am Sonntag zum Greifen nahe ist, gestern ging es nach dem Abpfiff vor allem um
Paul! Paul! Paul!
Der langjährige Füchse-Kapitän wurde verabschiedet. Frühes Karriereende mit 30, eine schwere Knieverletzung zwang ihn zur Aufgabe. Nach dem letzten Heimspiel der Saison der Abschied.
Ich hatte vorher noch eine kleinere Runde eingeladen. Mit Familie und Freunden, alten Weggefährten. War sehr emotional, muss ich sagen. Da habe ich, glaube ich, alles gelassen, was ich hatte. Ich wollte nicht schon wieder weinen.
Und dann die große Bühne in der Schmelinghalle. Stationen seiner Karriere, Grußworte von alten Gefährten, schließlich Füchse-Präsident Frank Steffel.
Danke für jede Minute. Danke für jedes Spiel. Danke für deinen Einsatz. Danke für deine Treue. Und danke für 14 Jahre Füchse Berlin. Danke und auf Wiedersehen, Paul Krupp.
Mit 16 verließ er seine Heimat Gummersbach und fragte sich damals beim Abschied auf der Hofeinfahrt seiner Eltern, ist das wirklich so eine gute Idee?
Es war ein großer Schritt, hier hinzugehen, ganz ehrlich. Hat sich mehr als ausgezahlt. Ich habe hier die Liebe meines Lebens gefunden, zwei wundervolle Töchter auf der Welt und durfte hier bei den Füchsen ganz lange Handball spielen.
DHB-Pokalsieger, Vereinsweltmeister, Europacup-Sieger, der Schritt nach Berlin hat sich gelohnt. Für beide Seiten. Trainer Jaron Siewert.
Er und Fabi waren so die ersten Spieler, die aus der Jugend den Schritt in die Profis geschafft haben und dort halt auch wirklich einen zentralen Bestandteil inne hatten und sind Vorbild für viele, viele, viele kleine Kinder hier in Berlin bei den Füchsen, dass es möglich ist, Profi zu werden bei den Füchsen und nicht nur irgendwie Ergänzungsspieler zu sein, sondern eine tragende Rolle zu haben.
Fabi, das ist der beste Kumpel von Drucks, sein Mitspieler Fabian Wiede. Sie verkörpern die Philosophie der Füchse mit eigenem Nachwuchs zur Weltspitze. Sportvorstand Stefan Kretschmer.
Ich glaube, die Füchse-Geschichte ist ganz eng mit ihm verknüpft. Eigentlich fast über die ganze Zeit, solange es die Füchse gibt. Und man hört ja die Wertschätzung, die er bekommt vom Publikum, vom ganzen Verein, vom Präsidenten. Er ist einfach ein tadelloses Vorbild, Aushängeschild dieses Vereins. Ich würde sagen, das Gesicht des Vereins. Niemand steht, glaube ich, für die Füchse Berlin so sehr wie Paul Drucks.
Der Gewürdigte selbst schloss dann den Kreis mit einem Ausblick auf das letzte Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Wir werden Sonntag gewinnen, ganz ehrlich, bin ich mir ganz sicher. Und wenn man sich das Spiel heute anguckt, so gut wie die Jungs drauf sind.
Dann lassen sie sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen. Drucks wird dabei sein. Wenn er schon nicht mehr mitspielen kann, will er wenigstens mitfeiern.
Der Beitrag von Jens Christian Guzman.
Werbung.
Jetzt doppelt freuen bei Robin Look. Zwei Brillen, ein Preis. Fern- oder Lesebrille plus Sonnenbrille nur 110 Euro. Oder Gleitsichtbrille plus Gleitsicht-Sonnenbrille für nur 220 Euro. Robin Look, Robin Look. Der unverschämt günstige Optiker.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stockt es an einer Baustelle. 10 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin verblättert. A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Buschkrugallee und Dreieck Neukölln ist nach einem Unfall die linke Spur gesperrt. Stau aktuell rund um die Kreuzung Alt-Biesdorf, Köpenicker Straße, Blumberger Damm. Und einige Minuten länger brauchen Sie außerdem im Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Schiefelbeiner Straße. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen. Viele Sperrungen rund um den Blücherplatz rundherum. Aktuell stockender Verkehr. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
10.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Stefan Oswald, guten Tag. Die Bundesregierung will bei ihrer harten Gangart in Sachen Migration bleiben. Gerichtsurteile hin oder her. Heute ist das auch Thema im Bundestag. Die Debatte hat bereits begonnen. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Bundestag hat heute Morgen über die Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump in Washington positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach von einem guten Auftakt. Auch die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte im RBB 24 Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht.
Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf, ist natürlich schon seltsam. Und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Bei neuen russischen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben in Kiew mindestens 3 Menschen getötet worden. Laut Bürgermeister Klitschko wurden etwa 20 Menschen verletzt. Den Angaben zufolge haben die Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Vierteln Brände ausgelöst. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur getroffen, darunter Gleise einer Metrolinie. Russland meldete seinerseits Luftangriffe der Ukraine. Mehr als 170 Drohnen seien über dem Westen und Süden des Landes abgeschossen worden. Im Gebiet Saratow soll eine Raffinerie getroffen worden sein. Deutschlands Exporte sind im April gesunken. Vor allem in die USA sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamts deutlich weniger Waren gegangen. Ein Grund könnte sein, dass US-Präsident Trump Anfang April Zölle auf fast alle Importe in Höhe von 10% verhängt hat. Auf Autos, Stahl und Aluminium wird noch deutlich mehr aufgeschlagen. Trotzdem wurden in die USA laut Statistikamt weiterhin die meisten deutschen Waren geliefert. Die Importe nach Deutschland sind den Angaben zufolge im April um 3,9% gestiegen. Der Großteil kam wie üblich aus China. Auf der stark genutzten Bahnlinie RE1 wird gebaut. Dort kommt es deshalb zu wochenlangen Sperrungen und Einschränkungen. Ab heute Abend fallen bis zum 23. Juni alle Züge zwischen Brandenburg und Potsdam aus, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC mitgeteilt hat. Oliver Meurers, RBB 24.
Zwischen den Hauptbahnhöfen Brandenburg und Potsdam wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In der Zeit gilt zudem, dass sich der RE1-Ausfall in den Nachtstunden auf den Abschnitt von und nach Berlin-Friedrichstraße erweitert. Zwischen nächster Woche Samstag und dem darauffolgenden Mittwoch gilt das auch tagsüber. Grund sind Bauarbeiten der DB Infra Go AG, einer Tochter der Deutschen Bahn. Sie erneuert Gleise und arbeitet an der Leit- und Sicherungstechnik.
Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musiktheater und Performances von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen viele Stände mit Kunsthandwerk, Essen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Die Co-Leiterin des Karnevals, Seifert, wies im rbb24-Inforadio Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Unter anderem sei ein Clean-Up-Day mit 40 freiwilligen Helfern geplant, so Seifert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Marzahn 15 Grad und in Dahlem 14, in Senftenberg 22 und in Perleberg 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter, 20 bis 24 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auschalt und guten Tag. Er durfte im Gästehaus der US-Regierung übernachten und bekam einen Golfschläger geschenkt. Aber auch Friedrich Merz hatte Artigkeiten im Gepäck, etwa das Faksimile der Geburtsurkunde von Donald Trumps pfälzischem Großvater. Wer Bundeskanzler Merz gestern Abend in diversen Interviews hinterher zugehört hat, der gewinnt den Eindruck, die beiden können miteinander, trotz aller Differenzen. Offenbar hat Friedrich Merz einiges richtig gemacht. Was andere von ihm lernen können im Umgang mit Donald Trump, das habe ich Laura von Daniels gefragt. Sie leitet die Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Naja, was er richtig gemacht hat, ist in einer ziemlich angespannten Situation die Nerven zu bewahren und sozusagen Trump nicht zu provozieren, aber auch zumindest an einer Stelle da, wo es um die Ukraine ging, durchaus was Abweichendes zu sagen, einfach eine andere, eine Gegenmeinung zu formulieren, ohne das jetzt als Angriff zu tun, aber zumindest auch nochmal klarzustellen, dass man an der Stelle eben nicht derselben Ansicht ist wie Donald Trump, sondern ganz klar nach wie vor in Russland den Aggressor sieht und die Ukraine weiter unterstützen möchte, am besten mit US-Unterstützung.
Haben Sie denn den Eindruck, dass sich Trump für die Position der Europäer in Sachen NATO und in Sachen Ukraine Unterstützung erwärmen konnte?
Naja, man merkt Trump natürlich in den letzten Wochen an seine Enttäuschung darüber, dass das, was er sich vorgestellt hat als schnelle Umsetzung eines Friedensplans und als Buddy Calls zwischen ihm und Putin, dass das nicht aufgeht. Und er ist interessiert daran, einen Erfolg vorweisen zu können. Das ist wichtig, das ist für seine eigene Wählerschaft wichtig, das ist für ihn als Präsidenten wichtig. Er will Erfolge präsentieren können. Und der Weg dahin führt offensichtlich über die Kooperation mit anderen. Das hat Trump jetzt vielleicht auch mittlerweile eingesehen.
Als was saß denn da eigentlich Friedrich Merz im Weißen Haus? Als Interessenvertreter Deutschlands oder als Vertreter Europas?
Da kommt sicherlich ein Stück weit beides zusammen. In erster Linie ist er der Bundeskanzler dieses Landes, muss allerdings auch bei allen wichtigen Fragen, also ob es nun die Sicherheitspolitik ist, die Frage Unterstützung der Ukraine, die Zukunft der NATO, der europäischen Sicherheitsordnung und auch die Zölle, in all diesen Fragen kann er nicht einfach nur bilateral mit Donald Trump sprechen, sondern muss auch die Positionen der anderen europäischen Partner in der EU und darüber hinaus, natürlich auch die Briten spielen eine Rolle im Sicherheitsbereich, diese Positionen muss er mit berücksichtigen. Es bringt nichts, jetzt deutsche Alleingänge zu machen. Damit ist sozusagen die Hebelwirkung für uns viel geringer, als wenn wir im europäischen Verbund handeln. Und daran hat sich Merz auch gehalten.
Bleiben wir mal beim Thema Sicherheitsfragen. 5% mehr fürs Militär. Damit kommt ja Deutschland den US-Vorstellungen sehr entgegen. Zwischen den Zeilen, da konnte man es so hören, erwarten die Amerikaner von den Deutschen mehr Leadership, also Führung auf dem europäischen Kontinent?
Ja, sicherlich erwarten sie, dass die Lastenteilung anders ablaufen soll als bisher. Das bedeutet natürlich in der Folge, dass die Europäer mehr für Verteidigung, für ihre eigene Verteidigung ausgeben müssen. Deutschland hat das lange ja entweder blockiert oder zumindest ein bisschen auslaufen lassen, soweit es möglich war, diese Forderungen aus den USA. Jetzt hat sich die deutsche Position gewandelt und damit macht sich Merz und macht sich die Bundesrepublik für Donald Trump attraktiv. Dabei wird es aber noch nicht bleiben. Es gibt ja andere Bereiche. Wir müssen auch schauen, wie man das alles finanziert bekommt, wie man Rüstungsproduktion in Europa organisiert bekommt, wie man gemeinsam Verteidigung organisiert. Und da sind wir ja bei dem Stichwort politische Führung. Also Geld spielt eine Rolle, da ist Deutschland wichtig. Und politische Führung, da wird Deutschland sicherlich auch eine tragende Rolle spielen müssen.
Allgemein wird ja das Treffen als Erfolg bewertet, auch von Merz selbst. Ist das messbar? Sind die jetzt einfach nur gute Kumpels oder was steht da unterm Strich wirklich auf der Habenseite?
Ja, die Frage bei Trump ist natürlich immer, wie lange ist die Halbwertszeit seiner Aussagen? Wie lange kann man sich darauf verlassen, dass eine Vereinbarung, die man getroffen hat, Bestand behält? Also von daher ist es jetzt ja ein Erfolg, diese Situation, dass das ohne größeren Konflikt über die Bühne gegangen ist, dass da auch die Ablenkung war, vielleicht dadurch, dass es zu diesem Konflikt zwischen Trump und Musk ja gleichzeitig gekommen ist und die Aufmerksamkeit dort gewesen ist. Aber das sind noch keine Verträge, die Merz da in der Tasche hat auf dem Rückflug. Das sind noch keine festen Vereinbarungen dazu, dass die USA weiter in Europa die NATO unterstützen wollen, dass sie bereit sind, in dem ganzen Zollkonflikt auf die EU zuzugehen. Von all dem haben wir jetzt noch nichts Schriftliches und selbst hätten wir das, wäre die Frage, wie lange ist das gültig, was da formuliert wurde.
Es bleibt also spannend im transatlantischen Verhältnis. Das war Laura von Daniels, USA-Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Pfingstwochenende steht vor der Tür und das heißt auch in Berlin wird wieder Karneval der Kulturen gefeiert. Hunderttausende Menschen sind bei dem Spektakel in der Regel dabei. Aber Achtung, der große Umzug am Pfingstsonntag findet diesmal nicht in Kreuzberg, sondern im Friedrichshain statt. Wer vom Rande aus zuschauen und mittanzen möchte, für den hat unsere Reporterin Annette Miersch die wichtigsten Infos.
Anlaufpunkt und Festplatz für das ganze Wochenende bleibt wie gehabt der Blücherplatz in Kreuzberg. Der Umzug aber, der zieht erstmals durch den Berliner Osten über Frankfurter Allee und Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz. Manchen mag das an DDR-Zeiten erinnern, richtig. Damals fanden hier staatstragende Paraden statt. Nun also der Karneval der Kulturen. Die traditionelle Strecke über die Gneisenaustraße steht wegen Bauarbeiten dort nicht zur Verfügung. Also Ortswechsel für die Tänzer, Wagen und Musiker und die Schaulustigen natürlich auch. Los geht's am Sonntag, 13.30 Uhr an der Proskauer Straße, Ecke Frankfurter Allee. Wie immer, ohne Motto, erklärt Aissatou Binger vom Karnevalsbüro.
Das machen wir nicht als Karneval der Kulturen. Wir stehen für Diversität und Vielfältigkeit. Wir positionieren uns ganz eindeutig gegen jegliche Form von Diskriminierung und Rechtsextremismus. Aber was wir schon tun, ist, dass wir ganz doll zu Solidaritäten aufrufen.
Rund 2,5 Kilometer lang ist die Umzugsstrecke über 4 U-Bahn-Stationen hinweg bis zum Kino International. Fast 70 Gruppen mit ca. 4.000 Akteuren nehmen diesmal teil.
Alle Gruppen sind total einzigartig auf ihre Art und Weise. Es gibt große Gruppen, große Tanzgruppen, es gibt die politischen Gruppen, Gruppen, die wir als Soundsystems bezeichnen. Die haben dann eher so eine etwas größere Crowd mit sich. Es gibt die Tanz- und Folklore-Gruppen. Das heißt, ich glaube, dass so viel ja, für jede Person was dabei ist und das zeichnet ja den Karneval der Kulturen auch aus.
Die Nachbarschaft ist Karnevaltreiben vor der Haustür nicht gewohnt und könnte genervt sein. Und auch der grüne Mittelstreifen auf der ganzen Strecke könnte bei Hunderttausenden Feiernden leiden. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann hofft, beides mit einem Appell abzuwenden.
Wir wünschen allen Leuten am Pfingstsonntag beim Karnevalumzug einfach sehr, sehr viel Freude und bitten darum, Rücksicht zu nehmen, Rücksicht auf die Nachbarinnen und auch Rücksicht auf unsere Grünflächen.
Das also zum großen Umzug am Sonntag. Doch auch davor und danach wird viel geboten beim Karneval der Kulturen. Wie gesagt, beim zentralen Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg. Zwischen Amerika-Gedenkbibliothek und Heiligkreuzkirche laden an 4 Tagen unter anderem 3 Bühnen ein. Klangplaza, Sound Avenue und Neue Pumpe. 350 Stände soll es geben, rund 700 Künstler spielen auf. Der Kinderkarneval findet am Samstag statt und startet mittags am Mariannenplatz. Und wer Pfingstmontag noch nichts vorhat, der kann nochmal an die Umzugsstrecke kommen zum Aufräumen. 15.30 Uhr treffen sich die Freiwilligen im Café Sibylle an der Karl-Marx-Allee.
RBB 24 Inforadio Reporterin Annette Miersch war das und den Umzug am Sonntag können Sie ab 13.30 Uhr auch im RBB Fernsehen oder im Livestream bei rbb24.de verfolgen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Im Alter kann das Geld für Rentner knapp werden, auch für Besitzer von Immobilien. Die gesetzliche Rente reicht in vielen Fällen nicht mehr, um den Lebensstandard zu halten. Wer eine Immobilie besitzt, spart dann nicht nur die Miete, sondern kann sein Haus oder seine Wohnung auch für ein weiteres Einkommen verrenten. Wie geht das und wer kann profitieren? Diesen Fragen ist Andreas Braun aus der ARD-Finanzredaktion nachgegangen.
Wer eine Immobilie besitzt, hat im Alter einen großen Vorteil. Er zahlt keine Miete. Trotzdem haben viele Immobilienbesitzer als Rentner oft Geldprobleme. Ein Großteil der Ersparnisse ist nämlich in Zins und Tilgung geflossen. Immer mehr Seniorinnen und Senioren überlegen deshalb, ihr Haus oder ihre Wohnung wieder zu Geld zu machen, also zu verrenten. Wohlgemerkt, ohne die eigenen vier Wände verlassen zu müssen. Dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Eine davon ist das Nießbrauchsmodell, wie Philipp Hammerich, Immobilienrechtsexperte bei der Kanzlei Rightmart, erklärt.
Bei einem Nießbrauch verkaufe ich jetzt die Immobilie, bekomme ein Nießbrauchrecht und habe halt ein komplettes Nutzungsrecht noch an der Immobilie. Das heißt, ich muss gar nicht eben entsprechend wie bei einem schlichten Wohnrecht in der Immobilie selber wohnen, sondern ich könnte auch später, wenn ich in ein Altersheim muss, dann eben entsprechend kann ich weiterhin die Immobilie vermieten und durch die Mieteinnahmen dann eben entsprechend Pflege oder andere Aspekte des Lebens finanzieren.
Bei dem Verkauf seiner Immobilie kann man sich auch eine sogenannte Leibrente auszahlen lassen. Man erhält dann eine monatliche Zahlung und bekommt ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt. Auch ein Teilverkauf der eigenen vier Wände ist möglich. Als Teileigentümer kann man weiterhin an der Wertsteigerung der eigenen Immobilie teilhaben. Dafür muss man dem Käufer allerdings ein Nutzungsentgelt zahlen. Hier sollte man darauf achten, dass dieses Entgelt die finanziellen Spielräume nicht einengt, meint Rico Weidemann, der für die Quirin Bank Kunden berät.
Ein recht bekannter Fallstrick ist ja tatsächlich, dass Sie gucken müssen, wo sind Sie im Grundbuch eingetragen. Wenn ich dann eine Sicherungsvereinbarung habe oder eine Zweckvereinbarung und dann sage, ja, die hilft mir aber nicht, wenn ich dann mein Nutzungsentgelt nicht mehr bezahlen kann. Dessen sollte man sich durchaus bewusst sein, weil die Anbieter unserer Erfahrung nach nicht immer von selbst dieses Thema reinbringen.
Einen Verkauf oder Teilverkauf seiner Immobilie sollte man erst bei höheren Summen planen, meint Dimitri Miller vom Verrentungsanbieter Heimkapital.
Grundsätzlich ergibt eine etwaige Lösung nur Sinn, wenn der Kapitalbedarf wirklich deutlich über 50.000, also eher ab 100.000 Euro liegt, weil bei jeder Lösung ist es so, dass es am Ende eine Immobilientransaktion in Deutschland ist, die natürlich mit sehr hohen Nebenkosten daherkommt.
Wer einen Verkauf oder Teilverkauf zur Verrentung plant und in seiner Immobilie wohnen bleiben will, sollte sich auch über eines klar sein. Er kann nicht mit einem Erlös rechnen, wie er beim direkten Verkauf am Markt möglich wäre. Vor einer solch wichtigen Entscheidung heißt es also rechnen. Vielleicht steht am Ende der Überlegungen ja sogar ein Verkauf in Eigenregie. Wer dann im Alter bereit ist, in ein kleineres Objekt umzuziehen oder zur Miete zu wohnen, der kann den Erlös seines Hauses oder seiner Wohnung ganz für sich behalten und verrenten.
Eigentümer in Geldsorgen, ARD-Finanzreporter Andreas Braun berichtete. Wir schauen aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Meist bedeckt, später lockert's auf, aber es kommt dann Regen und auch kurze Gewitter. Dabei ist es stürmisch. Die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Im Moment haben wir zwischen 16 Grad in Eberswalde und 21 in Klettwitz. In Berlin so um die 18, 19 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Werner Schoninger.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln. Hier gab es einen Unfall zwischen Dreieck Charlottenburg und Rudolf-Wissell-Brücke. Die mittlere Spur ist deswegen blockiert Richtung Neukölln. Und im weiteren Verlauf ist der Britzer Tunnel nach einem Unfall gesperrt, Stau ab Tempelhofer Damm. Einige Minuten länger brauchen Sie auch auf der Straße Alt-Biesdorf stadtauswärts in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee Schiefelbeiner Straße. Und noch einen weiteren Unfall gab es in Wilmersdorf. Die Brandenburgische Straße ist deshalb zwischen Konstanzer Straße und Fährberliner Platz Richtung Berliner Straße gesperrt. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio weiter Stefan Oswald. Guten Tag. Die Bundesregierung fährt einen harten Kurs in Sachen Migration und will daran auch festhalten, zur Not auch gegen geltendes Recht. Die Migrationspolitik von Schwarz-Rot, Thema heute im Bundestag. Mehr dazu in den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt, den Familiennachzug bei bestimmten Geflüchteten auszusetzen. Der CSU-Politiker sagte im Bundestag, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne.
Die Aussetzung des Familiennachzugs subsidiär Schutzberechtigter bedeutet menschliches Leid und die Verhinderung von Integration. Wer dauerhaft von seiner Familie getrennt ist, lebt in Perspektivlosigkeit. Familiennachzug ist kein Gnadenakt. Er ist Voraussetzung für Teilhabe. Wie sollen Menschen Anschluss finden, wenn sie täglich um das Leben ihrer Liebsten bangen? Der Schutz von Ehe und Familie gilt für alle.
Shahina Gambier, Bündnis 90 Die Grünen. Im Bundestag geht es heute auch darum, ob der Mindestlohn angehoben werden sollte. Sowohl Grüne als auch Linke wollen, dass er auf 15 Euro pro Stunde steigt und haben jeweils Anträge dazu eingereicht. In der ARD hat die Parteichefin der Linken, Schwertner, gesagt, der momentane Mindestlohn von 12,82 Euro reiche kaum zum Leben und auch nicht für eine sichere Rente.
Die wirtschaftliche Krise, in der wir stecken, wird sich nicht dadurch lösen lassen, dass wir an der Arbeit sparen, am Mindestlohn sparen oder die Leute länger arbeiten lassen. Das ist der Trugschluss, den die Bundesregierung hier vor sich herträgt. Und ich finde, wir müssen, wenn wir diese wirtschaftliche Situation anschauen, wirklich schauen, wie kommen die Leute wieder zu Geld und zu Kaufkraft. Das ist der entscheidende Punkt.
Die Parteichefin der Linken, Ines Schwertner. Bei neuen russischen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben in Kiew mindestens 3 Menschen getötet worden. Laut Bürgermeister Klitschko wurden etwa 20 Menschen verletzt. Den Angaben zufolge haben die Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Vierteln Brände ausgelöst. Neben Wohnhäusern wurde auch zivile Infrastruktur getroffen, darunter Gleise einer Metrolinie. Russland meldete seinerseits Luftangriffe der Ukraine. Mehr als 170 Drohnen seien über dem Westen und Süden des Landes abgeschossen worden. Im Gebiet Saratow soll eine Raffinerie getroffen worden sein. Deutschlands Exporte sind im April gesunken. Vor allem in die USA sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamts deutlich weniger Waren gegangen. Ein Grund könnte sein, dass US-Präsident Trump Anfang April Zölle auf fast alle Importe in Höhe von 10% verhängt hat. Auf Autos, Stahl und Aluminium wird noch deutlich mehr aufgeschlagen. Trotzdem wurden in die USA laut Statistikamt weiterhin die meisten deutschen Waren geliefert. Die Importe nach Deutschland sind den Angaben zufolge im April um 3,9% gestiegen. Der Großteil kam wie üblich aus China. Ein Bundesgericht in den USA hat den Einreisestopp für ausländische Harvard-Studenten vorerst blockiert. Laut der Richterin hat die Universität ausreichend nachgewiesen, dass ihr dadurch ein unmittelbarer und nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen würde. Bis zu einer Anhörung vor Gericht sollen deshalb die geltenden Regeln beibehalten werden. Präsident Trump geht seit Monaten gegen Harvard vor. Vorgestern hatte er angeordnet, fast allen Ausländern, die dort studieren wollen, die Einreise zu verweigern. Dagegen hat die Uni geklagt. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und andere Vorstellungen von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Matthias Wetzel, RBB 24.
Auf dem Platz finden Besucher auch Stände mit Kunsthandwerk, Getränken und Essen aus vielen Ländern. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr erstmals in Friedrichshain statt und nicht in Kreuzberg und Neukölln. Grund sind Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße. Die Strecke führt jetzt über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee. Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls wies die Co-Leiterin des Karnevals Seifert dem RBB 24 Inforadio zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden habe, das sei ein besonderes Anliegen. Dafür wollten sich auch mindestens 40 freiwillige Helfer am Tag nach der Parade an einer Aufräumaktion beteiligen.
Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Köln hat einen neuen Trainer. Nach Angaben des Vereins ist es Lukas Kwasniok, der vom Zweitligisten Paderborn an den Rhein wechselt. Kwasniok folgt auf Friedhelm Funkel, mit dem sich der 1. FC Köln nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute erst bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 19 und in Buch 18 Grad, in Eberswalde 16 und in Klettwitz 21 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Die Zeit 10.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Ein kleines bisschen sogar erinnert der Dokumentarfilm Im Prinzip Familie tatsächlich an Nora Fingscheids wunderbaren Systemspringer. Ähnliches Thema, ähnlich gut, ähnliche Sehnsüchte werden angesprochen, wenn auch nicht so wild und mit mehr Vertrauen ins System und eben in einem Dokumentarfilm. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Heute in der Sendung haben wir im Gespräch Len Wiseman, der vor 20 Jahren mit seinen Underworld-Filmen zum Star wurde und jetzt nach einer längeren Kinoauszeit sein Comeback feiert mit dem John Wick-Spin-off Ballerina. Außerdem zu Wort kommt in der Sendung Regisseur Daniel Abmar zu seinem Film Im Prinzip Familie, das dann am Ende von Abgedreht. Aber mit seinem Film geht es jetzt erstmal los bei den Filmen dieser Woche. Wenn die eigene Familie wegfällt, gibt es im besten Fall einen Ersatz und sei es von Amts wegen. Der vom RBB co-produzierte Dokumentarfilm Im Prinzip Familie findet Hoffnung und Schönheit in einer ländlichen Betreuungseinrichtung und Wohngemeinschaft für Kinder, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Zwei Betreuer, eine Betreuerin, leben und arbeiten hier und werden dabei, jeder auf seine Art und Weise, zur Ersatzfamilie für fünf kleinere Jungs.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört doch mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Er ist ganz schnell wütend.
Der weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wo er herkommt, er weiß nicht, wohin gehört.
Mein Tag ist einfach nur scheiße.
Ja, aber der Tag ist ja noch nicht um.
Regisseur Daniel Abmar hat nach 4 Jahren Vorbereitung ein Jahr lang den Alltag dieser kleinen Ersatzfamilie beobachtet und aus 100 Stunden Filmmaterial einen klugen und rührenden Film geschaffen, der die schwierigen Umstände des Lebens der Kinder und auch der Betreuenden zwar nicht ausspart, aber dabei immer wieder zärtliche, wunderschöne und fast magische Momente findet. Ein kleines, grandios gestaltetes, dokumentarisches Meisterwerk. Im Prinzip Familie. Wie sich Aschenputtel gefühlt hat, das dürfte aufgrund von hunderten Filmen und Büchern aus ihrer Perspektive wohl niemanden entgangen sein. Aber was ist eigentlich mit der bösen Stiefschwester? Die hatte doch auch einen Traum, aber keine gute Fee und war eben nicht so hübsch, wie ihre eigene Mutter sie gerne gehabt hätte. Der norwegische Film The Ugly Stepsister stellt die Sehnsüchte und das Leiden der hässlichen Stiefschwester ins Zentrum, die im Mittelalter folternde Schönheitsoperationen auf sich nimmt, Bandwurmeier schluckt, um abzunehmen und sich zum Schluss die Zehen abhackt, um in Aschenputtels Schuhe zu passen. Aus der Blut ist im Schuh Grimmzeile ist hier ein blutrotes, atmosphärisches und wütendes Horrormärchen entstanden, das definitiv nichts für schwache Nerven ist, aber als Kommentar zum Schönheitswahn eine visionäre Kraft entfaltet. Die Ugly Stepsister. Töten als Kunstform. Nachdem Keanu Reeves als John Wick mit ebenso charmanter wie blutig-brutaler Oldschool-Action in einer mythologischen Profikiller-Fantasiewelt zum gigantischen Erfolg wurde, wird das Zepter nun weitergegeben an Ana de Armas als Ballerina und John Wick-Erbin. Angesiedelt vor dem letzten John Wick-Teil wird ein kleines Mädchen als Waise in einem Ballett-Trainingscamp für Auftragsmörderinnen aufgenommen. Bei einer ihrer Missionen stößt sie auf die Mörder ihrer Familie und nimmt es schließlich mit einer kompletten Alpendorf-Killersekte auf, während ihr John Wick selbst im Finale den Rücken frei hält.
Der, den sie Baba Yaga nennen. Wie lerne ich, das zu tun, was du tust?
Anscheinend hast du schon damit angefangen.
Über den üblichen, ritualisierten John Wick-Hokus-Pokus-Mythos weltweiter Killerorganisationen kann man auch bei Ballerina wieder streiten. Aber letztlich ist es sowieso wichtiger, wie glaubhaft diese neue Heldin überlebt, während sie Horden von anderen Mordprofis kunstvoll, elegant und einfallsreich ausschaltet und welche Waffen sie dabei nutzt. Vom Flammenwerfer bis zum Schlittschuh. Und genau da funktioniert Ana de Armas als Ballerina hervorragend in diesem Actiongemetzel und Überlebenskampf. Ein gelungenes Spin-off und wohl ein Auftakt für eine neue Reihe von Filmen. From the World of John Wick, Ballerina. Das waren die Neustarts der Woche im Überblick. Nach 4 Kinofilmen mit Keanu Reeves in der Hauptrolle als John Wick wird mit Ana de Armas als Ballerina nun eine neue Heldin eingeführt. Mit dieser Staffelstabübergabe kehrt Action-Spezialist Len Wiseman als Regisseur auf die große Leinwand zurück und hatte keine Scheu, sich auf diese spezielle John Wick-Welt einzulassen.
For me, there was tone was very important to keep in place. I really like the specific tone that the John Wick movies
have. Den Ton, die Stimmung beizubehalten, das war wichtig. Ich mag diesen ganz spezifischen Ton der John Wick Filme. Wenn man Ballerina jetzt sieht, passt das atmosphärisch ganz genau dazu. Aber gleichzeitig wollten wir natürlich auch etwas anderes ausprobieren. So findet der zentrale Showdown in einem malerischen Alpendorf statt, eine Szenerie, wie es sie noch nicht vorher gab in der John Wick-Reihe. Das ist also etwas durchaus Neues, eine andere, ungewohnte Umgebung. Aber es sollte sich trotzdem so anfühlen wie die Alpen der John Wick-Welt.
Be a different, whole different environment. But we also want to know that it feels like the Alps of a John Wick world.
Und die Action in Ballerina, die soll sich natürlich erst recht passend anfühlen. Es wird also viel, sehr, sehr viel gekämpft. Und wie Keanu Reeves als John Wick immer wieder, muss es nun auch Ana de Armas gleich mit ganzen Horden von Auftragskillern aufnehmen und sie stilecht besiegen.
It's a balance between the heightened action.
Es ist ein ganz spezielles Gleichgewicht. Überzogene, artifizielle Action auf der einen Seite, auf der anderen Seite soll sie real, düster und glaubwürdig sein. Das widerspricht sich eigentlich, überzogen und glaubwürdig. Aber genau dieser seltsame, einzigartige Mix beschreibt es wohl am besten. Es macht großen Spaß, sich in so einer Fantasiewelt auszutoben, aber man will, dass die Schläge in den Action-Szenen wehtun und dass es trotzdem ums Überleben geht.
The hits hurt. The stakes are real.
Das war Len Wiseman. Sein Film From the World of John Wick, Ballerina, jetzt im Kino. Und damit kommen wir nochmal zurück zu einem Film, der sich so ganz anders anfühlt, vor allem echter und berührender, weil er es ist. Im Prinzip Familie von Daniel Abmar, der die Betreuung von ein paar Kindern in einer ländlichen Sozialeinrichtung nicht nur als Drama zeigt, sondern auch als ein Ersatzfamilienerlebnis unter schwierigen Umständen.
Wir wollen jetzt nicht mit dem Finger irgendwo rein in eine Wunde oder so. Wir wollen etwas zeigen, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und genau die Kinder- und Jugendhilfe, eine intensivpädagogische Wohngruppe, Eltern, die Hilfe suchen, die so mutig waren, um Hilfe anzunehmen, um zum Jugendamt zu gehen und zu sagen, ich bin überfordert, ich schaff's vielleicht nicht alleine gerade.
Vor seinem Wechsel ins Regiefach und seinem Umzug nach Deutschland hat Daniel Abmar in seiner Heimat in den Niederlanden Grundschulpädagogik studiert. Seine Liebe und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Menschen hat ihn auch als Geschichtenerzähler nie losgelassen. Genau das spürt man sehr deutlich in seinem neuen Film Im Prinzip Familie, in dem er ein Jahr lang den Alltag in einer ländlichen Betreuungseinrichtung für Kinder beobachtet hat, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört doch mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Gezeigt wird hier eine Art Wohngemeinschaft mit ein paar Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, die sich um 5 kleine Jungs kümmern. Ländlich, fast schon idyllisch gelegen im Nordosten Deutschlands, wie eine Oase inmitten der natürlich auch schwierigen Kinderschicksale, von denen der Film erzählt.
In unserem Film gibt es viele intensive und emotionale Momente und auch viel heitere und schöne Momente, aber wir brauchen immer mal wieder ein bisschen Landschaft und ein paar Tiere, um zur Ruhe zu kommen. Und das Spannende ist, die Themen, die wir vorher in die Szenen gesehen haben im Film, die greift irgendwie die Natur und der Landschaft und die Tiere greifen das auf. Wir besuchen im Film zum Beispiel eine Straußenfarm, wo gerade ein Straußenbaby geboren wird aus einem Ei. Und dann sagt der Straußenfarmbesitzer, so ein Baby darf nie alleine sein.
Regisseur Daniel Abmar war das. Sein Film Im Prinzip Familie, jetzt im Kino. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Der Schriftsteller Theodor Fontane hätte wahrscheinlich seine helle Freude daran, wie inspiriert die Nachfahren in seiner Geburtsstadt Neuruppin von seinen Werken sind. Immer noch finden junge Kreative neue Zugänge zu seinem Werk. Die Ideen münden seit mittlerweile 15 Jahren immer zu Pfingsten in den Fontane-Festspielen. Da gibt es Theateraufführungen, Lesungen und einen Song-Contest. Und alle 2 Jahre wird der mit 40.000 Euro dotierte Fontane-Preis vergeben. Der geht diesmal an die Schriftstellerin Lisa Krenzler. Unser RBB-Kulturreporter Andreas Pötzl gibt einen Einblick in die diesjährigen Fontane-Festspiele mit literarischen Schwergewichten und dem Nachwuchs.
Mia Sophie Hoffmann wohnt in Neuruppin, ist gerade mal 11 und hat sich für den Schreibwettbewerb eine Geschichte über Fontanes Frau Emilie ausgedacht.
Ich fand das Thema Emilie ganz spannend, weil den Fokus sieht man sich auch mal aus jemand aus Fontanes Familie.
Die Fakten waren vorgegeben, der Rest ist Mias Fantasie. Sage und schreibe 80 haben bei dem Schreibwettbewerb mitgemacht, von der 3. bis zur 13. Klasse. Und wer weiß, vielleicht tritt Mia Sophie in Fontanes Fußstapfen.
Ja, also es wäre, glaube ich, ein ganz spannender Beruf.
Lisa Krenzler hat das schon erreicht, wovon Mia Sophie noch träumt. Sie ist erfolgreiche Buchautorin, mehrfach ausgezeichnet. Und morgen bekommt sie noch den Fontane-Literaturpreis des Landes Brandenburg und der Stadt Neuruppin, freut sich Ivan Michelangelo da Priele, Vorsitzender der Fontane-Gesellschaft.
Mit Lisa Krenzler zeichnen wir eine Autorin aus, die sich abseits der ausgetretenen Pfade der Gegenwartsliteratur bewegt.
Mit direkten Bezügen zu Fontane.
Lisa Krenzler ist wie Fontane auch eine große Humoristin mit einer überall sprühenden Lust am Sprachspiel und an Wortneuschöpfung. Es gibt auch noch eine unmittelbare und direkte Verbindung, aber die verrät die Autorin dann erst bei der Preisverleihung in Neuruppin.
Mit 40.000 Euro ist der Preis verbunden. Die Stadt Neuruppin profitiert mit dem Preis wiederum vom großen Interesse der Literaturwelt an der Kleinstadt, ist sich Kulturamtsleiter Mario Zetsche sicher.
Mit dem Preis wollen wir natürlich auf Neuruppin fokussieren, werben, dass in Neuruppin ganz viel Kunst und Kultur angeboten wird, dass wir mit Theodor Fontane einen literarischen Fokus haben und darauf sind wir mächtig stolz.
Mitorganisatorin Uta Bartsch wiederum ist stolz auf die Vielfalt der Veranstaltungen bei den Fontane-Festspielen. Neben den Lesungen gibt es auch einen literarischen Fontane-Spaziergang.
Also es gibt allein diese Orte, die mit seinem Leben zu tun haben. Und dann gibt es natürlich auch die Orte, die mit seinem Werk zu tun haben. Er hat über den Tempelgarten geschrieben, natürlich über den Ruppiner See, über Freunde, über Häuser, auch die dort, wo Bekannte auch wohnten. Also man ist an den Schauplätzen seines Lebens und man ist auch an den Schauplätzen seiner Werke.
Dann werden 3 Schauspieler aus dem Fernsehen Fontane-Lyrik vortragen. Theresa Mittelstädt, Jürgen Tonkel und Stefan Wilkening.
Wer vielleicht bei Fontane erstmal denkt, oh nee, muss nicht sein, aber den Schauspieler, den will ich mal live erleben. So ist es gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen über diese Hintertür der Prominenten auch wieder einen Zugang zu Fontane schaffen können.
Ja, und außerdem hat sich auch der Fontane Song Contest etabliert mit jungen Bands, die einen Song um ein Fontane-Gedicht gestrickt haben. Aus den vielen Einsendungen haben es 3 bis ins Finale geschafft.
Also die Qualität der Finalisten, die ist natürlich großartig. Also es wird sehr schwierig sein, jetzt wirklich da eine Entscheidung zu treffen. Aber da soll das Publikum entscheiden, so soll es sein.
In Neuruppin beginnen heute die Fontane-Festspiele mit einem umfangreichen Programm über das ganze Pfingstwochenende.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Sparen bei der Kultur. Massive Kürzungen bedrohen Berlins musikalische Vielfalt. Von der freien Szene bis zu den großen Bühnen. Gefährdet das Berlins Status als Musikmetropole? Wie soll es weitergehen mit Chören, Orchestern und Clubs? Darüber diskutiert Harald Asel mit der neuen Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson und weiteren Gästen. Am kommenden Dienstag um 18 Uhr im Humboldt-Forum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Der Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Es geht bedeckt los. Später lockert es dann auf. Es gibt aber Regen und kurze Gewitter und dabei ist es stürmisch. Die Höchstwerte heute 21 bis 24 Grad. Im Moment haben wir zwischen 16 Grad in Eberswalde und 21 in Klettwitz. In Berlin so um die 18, 19 Grad. Wie sieht's morgen aus? Da ist es wechselhaft. Es gibt Sonne. Ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Werner Schoninger.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln. Der Britzer Tunnel ist nach einem Unfall gesperrt. Stau ab Kreuz Schöneberg und auf der Umfahrung über Grade Straße und Blaschko Allee. B1, B5 auf der Straße Alt-Kaulsdorf stadtauswärts gibt es in Höhe Chemnitzer Straße Behinderungen durch einen defekten LKW. Stau ab Alt-Biesdorf. Etwas länger brauchen Sie auch in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee Schiefelbeiner Straße. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz, rundherum aktuell stockender Verkehr. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße gesperrt bis Anfang Dezember. Auf den Umfahrungen müssen Sie immer wieder mit Stau rechnen. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
11 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen schönen guten Tag, ich bin Stefan Oschwart. Härte, die will die Bundesregierung demonstrieren. Entsprechend fallen die Gesetze in Sachen Migration aus. Die werden seit dem Morgen im Bundestag debattiert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Werner Schoninger jetzt.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Deutsche Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben werden. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Deutschlands Exporte sind im April gesunken. Vor allem in die USA sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamts deutlich weniger Waren gegangen. Ein Grund könnte sein, dass US-Präsident Trump Anfang April Zölle auf fast alle Importe in Höhe von 10% verhängt hat. Auf Autos, Stahl und Aluminium wird noch deutlich mehr aufgeschlagen. Trotzdem wurden in die USA laut Statistikamt weiterhin die meisten deutschen Waren geliefert. Die Importe nach Deutschland sind den Angaben zufolge im April um 3,9% gestiegen. Der Großteil kam wie üblich aus China. Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Im eskalierenden Streit mit US-Präsident Trump droht der Tech-Milliardär Musk jetzt damit, keine Astronauten mehr zur ISS zu befördern. Er schrieb, sein Unternehmen SpaceX werde sofort damit beginnen, die Dragon-Raumkapsel außer Betrieb zu nehmen. Aus Washington, Ralf Borchert.
Begonnen hatte es nach Musks offiziellem Ausscheiden als Regierungsberater mit der scharfen Kritik an Trumps Steuer- und Haushalt.